Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Es gibt Länder, wo was los ist. Es gibt Länder, wo richtig was los ist. Und es gibt Brandenburg. Brandenburg. Diese Zeilen sind jetzt nicht von mir, sondern von Reinhard Grebe, Kabarettist und Liedermacher. Ich habe Reinhard Grebe nie getroffen, aber ich glaube, Reinhard Grebe hat diese Textzeilen eines sehr, sehr lustigen Liedes so ironisch gemeint und raffiniert, dass er halb Deutschland Brandenburg mies machen wollte und es alleine für sich haben wollte. Das ist meine kühne Behauptung, denn ich war mehrmals in Brandenburg an den verschiedensten Orten und ich bin ein bisschen verliebt. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge von Reisen, Reisen, der Podcast. Ich hoffe, diese steile These von mir, Jochen, backst du nach der Folge ab, wenn ich dir den Mund wässrig gemacht habe. Und ich bin mir sicher, dass ich es schaffe. Denn dieses kunstvolle Hors d'oeuvre gerade von mir, das ist nur so ein, in deinen Worten das zu sagen, nur so ein Gruß aus der Küche. Und damit grüß dich, Alter. Hallo.
Schönen guten Tag. Moin. Ja, das war schön. Das Lied ist sehr lustig, ja. Sehr toll. Es konnte natürlich nicht alles zusammenfassen, was dieses Land ist, weil ich ahne schon so ein bisschen, was da jetzt kommt. Und da ich ja auch so ein Naturtyp bin und auch auf Weiten und Entschleunigung stehe und so, hast du mich eigentlich jetzt schon.
Ah, dann tschüss, das war's, das war Reise.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Heute mal eine Minute kürzer als sonst. Ihr kennt das ja von uns, ne? Wir sind ja Mr. und Mrs. Tide.
Richtig, genau. Immer kurz und prägnant auf den Punkt. Ja.
Nee, ich hab Bock, weil das, was ich damit assoziiere, neben diesem Lied, ja. Ist schon relativ viel auch von dem, was du, als du mal angerufen hattest, von unterwegs mal erzählt hattest und so. Ich hab Bock auf Brandenburg und das Havelland. Bitteschön, ja. Bitteschön.
Ja, es sind ja, Jochen, Brandenburg-Wochen im Juni 2021 bei Reisen. Wir entdecken den Süden und Südwesten von Berlin. Und heute geht es ins Havelland, du hast es eben gesagt. Und ich kann jetzt schon sagen, nachdem wir schon über Potsdam und den Fläming berichtet haben, in unserer letzten Folge von Reisen, ich hoffe, ihr habt sie gehört, wird aus diesem Brandenburg-Duo, das wir bereist haben, ein Trio. Und mit diesem Dreier kann ich ganz gut leben, muss ich sagen. Ich kannte Potsdam ein bisschen, den Fläming gar nicht so. Und im Havelland war ich vor Jahren schon ein paar Mal unterwegs. Und jetzt war ich im Frühsommer noch mal ein paar Tage da. Und wie gesagt, ich bin hin und weg und ärgere mich, Jochen. Ja, ich ärgere mich,
dass ich nicht dabei war.
Einmal das. Weil das wäre einfach schön gewesen, wir zwei, weißt du, so Arm in Arm über Felder in Sonnenuntergang und dann irgendwo in die Havel gesprungen, aber das führt jetzt zu weit. Ich ärgere mich ein bisschen, dass du nicht dabei warst und dass ich diesen Teil Deutschlands, also ich meine wirklich Brandenburg, spät entdeckt und spät kapiert habe, denn jetzt gerade das Havelland, eine Region rund um einen Fluss mit seinen Nebenflüssen, mit Seen, ganz viel Grün, so fruchtbare Erde, aber auch immer wieder so ein bisschen Dschungel, so ein Ort, den man zu Wasser, zu Lande und auch aus der Luft entdecken kann. Jochen, wir heben gleich später noch ab, aber ganz anders als du denkst.
Echt?
Ja, okay. Ganz anders als du denkst. Du liebst ja abheben, so bist du nie abgehoben. Havelland verbindet man oft so mit, ne, viel mit Wasser und ja, Hausboote. Mit dem Hausboot da über die Havel, das kann man auch mieten, kann da auch drauf schlafen über Nacht. Kanus, ne? Kennt man auch, im Kanu da entlangfahren. Schöne Menschen in Bikinis und Shorts. Obstwein, da sprechen wir auch noch drüber, da müssen wir drüber sprechen. Und auch Wein, ja, ich überrasche dich heute. Es gibt dort bestes saisonales Essen, gerade in Brandenburg, ne? Da heißt ja in Berlin, ist aus Brandenburg, regional, saisonal. Dann fahr doch mal nach Brandenburg, da gibt's das dann direkt vom Feld. Ich habe es probiert und gegessen. Und ziemlich abgefahrene Menschen waren auch schon immer an der Havel unterwegs, das wusste ich gar nicht. Albert Einstein zum Beispiel hatte sein Sommerhaus in Kaput am Schwielowsee. Ne? Und da ist er immer hin, wenn ihm die Leute in Berlin auf den Sack gegangen sind und wieder einer gesagt hat, ach, das mit der Wissenschaft, das nehmen wir nicht so ernst. Das hat sich ja bis heute oft gezogen. Dann auch ein Name, den wir vielleicht alle so ein bisschen eher aus der Schule kennen. Und da hat man ihn nicht so gemocht. Wenn man dann erwachsen wird, dann schätzt man ihn mehr. Theodor Fontane. Theodor Fontane, okay. Der ist da mehrmals durchs Havelland marschiert und hat ohne Gnade einen schönen Satz nach dem anderen von da losgelassen. Hashtag die Ballade des Herrn von Rippeck auf Rippeck im Havellande. Und ja, man sieht dort, und das kann ich bezeugen, den ein oder anderen Berliner Promi auf dem Fahrrad da vorbeidüsen. Aber bei lebenden Promis bin ich ja verschwiegen. Nochmal Hashtag Privatsphäre. Da war ganz schön was los. Also, das Havelland und ist auf jeden Fall vielseitig. Und es ist noch mehr als Wasser, da sprechen wir drüber in diesem nächsten Stündchen. Und wir müssen aber mit dem Wasser anfangen, weil das Havelland heißt ja märchenhaft nach einem Fluss. Ne? Eine der bedeutendsten Wasserstraßen Deutschlands, die Havel, prägt Brandenburg natürlich wie kein anderer Fluss. Nebenfluss der Elbe, ne? Das ist ja so die Richtung, wo wir dann wir irgendwann wieder uns in deine Heimat spülen. Und so die Landschaft des Havellandes so zwischen Oranienburg und Rinnow, die schlängelt sich so immer so in großen Bögen um den Fluss herum. Und im Norden ist es dann mehr so Moor und im Süden gibt's halt eben dann im Havelland diese tollen Seen und überall Kanäle, und das ist auch nicht langweilig, weil die gibt's dann in allen Größen und Formen. Und ich bin tatsächlich in meinem Leben in den letzten 20 Jahren, ich lüge jetzt, wenn ich was sag, aber ich bin hunderte von Male mit dem Zug da durchgefahren. Auf dem Weg von Köln nach Berlin oder vice versa, von Berlin nach Köln. Ich hatte ja vor Jahren dann irgendwann auf diesem Weg, ich kann dir nicht mehr sagen, in welche Richtung es war, aber es ist auch völlig egal, ich hatte einen Streckenhalt. Wie es bei der Bahn dann manchmal heißt, eher so ein unschöner Zwischenfall, ein Unfall, und man saß da im Zug und während dann die Mitreisenden so spekulierten, was da wohl passiert ist, guckte ich aus dem Fenster. Und das ist ja generell mal eine Sache, die man empfehlen kann. Einmal, ne, wenn man mit dem Zug fährt oder mit dem Bus fährt, das ist erstmal nachhaltiger, um von A nach B zu kommen, und man hat halt Zeit zu entdecken. Ne? Einfach mal zu gucken, wo man da durchfährt und was da so ist. Und meistens findet man ja, wenn man aus dem Bus oder aus dem Zug da rauskommt, entdeckt man ja auch wirklich viel. Ne?
Naja, man denkt ja vor allen Dingen ganz oft so, eigentlich würde ich hier jetzt aussteigen. Mhm. Also wenn man dann kurz denkt, man auch wieder, okay, es geht hier gerade eine Bahnstrecke durch oder eine Autobahn. Das heißt, hier direkt würde ich natürlich nicht wohnen wollen. Aber man guckt schon oft aus dem Fenster und denkt so, mein Gott, ist das schön, gibt es hier Platz? Ne? Ist ja auch eine ganz große Skill, ganz großes Feature des Ostens ist halt einfach der Platz und die Natur. Und ich weiß ungefähr, was du meinst. Man guckt ja ab und zu echt so aus dem Fenster bei solchen Reisen und denkt so, boah, eigentlich könnte ich jetzt einfach anhalten und 3 Wochen zelten. So.
Ja, und man ist und, man ist manchmal halt so auch überrascht, ne? Also wenn man sich dann mal, also wenn man diese Muße hat und sich dann mal umguckt und dann auch vielleicht mal irgendwie dann auf Google Maps oder auf irgendeiner Karte halt guckt, wo man jetzt eigentlich ist, ne? Und dann so entdeckt, was da so drumherum ist. Und genauso einen Moment hatte ich halt mit dem Havelland. Ne? Es war dieser Stopp mit diesem Unfall, es war Abend und eigentlich war es ganz schön, so sonnig, ne? So eine sonnige Abendstimmung. Es war schon, ne, die ersten machten irgendwie, keine Ahnung, im Zug schon so ein Bier auf. Und ich finde es ja manchmal, wenn so die Hektik aus dem Zug raus ist und da jetzt nicht mehr nur die Pendler sind, sondern die Leute, die vielleicht auch ein bisschen Zeit haben und entspannt sind. Und dann finde ich ja auch so in so einem Abteil entsteht da auf einmal so eine ganz andere Stimmung. Und die herrschte da. Und ich dachte so, als ich so guckte, ja, hier muss ich mal aussteigen. Also ich bin jetzt nicht direkt ausgestiegen, ging ja auch nicht, sondern ich habe dann Urlaub da gemacht, ein paar Tage, und zwar dann im Havelland in Briest. Also hat nichts mit Effi Briest zu tun, da sind wir schon wieder literarisch irgendwie in der Schule.
Schon wieder bei Fontana auch, ne?
Ja,
der
hat
auch Effi Briest geschrieben.
Ja, und es gibt einen Ort, der heißt Briest, und da haben wir Urlaub gemacht, und zwar, pass auf, in einer entweihten Kirche direkt am Wasser. Und
also jetzt ein Zimmer da,
nee, oder was? Eine Kirche. Eine kleine, uralte, entweihte Dorfkirche. So eine neuroromanische, ne, so ein einschiffiger Raum mit so einem, ja, Anfang des 18. Jahrhunderts gebaut, so roter Backstein, so ein Wetterhahn, ne, auf ein Türmchen oben und drumherum ein Garten, Blick aufs Wasser, also auf die Havel. Und das Ding habe ich tatsächlich damals gefunden und ich habe jetzt nochmal nachrecherchiert, es gibt es auch noch. Das habe ich bei Airbnb gefunden. Damals war das noch nicht so lange auf Airbnb. Also wir waren damals mit, nicht die Ersten, aber eine der Ersten, glaube ich, die über Airbnb da waren. Und ich habe da in Berlin gesessen und so geguckt, wo kann man denn im Havelland so hinfahren, und dann habe ich einfach diese Kirche gefunden, die man mieten konnte. Und es war auch nicht teuer. Ich habe jetzt auch nochmal geguckt, also kann man immer noch machen. Schöne Empfehlung. Man muss aber wissen, es ist alles sehr, sehr basic. Ne? Also das ist jetzt kein Hotel. Damals gab es halt so ein Blumsklo draußen. Also das ist wie so ein bisschen Zelten, ne? Nur halt in der Kirche. Und ich musste jetzt auch wieder total lachen, als ich die Beschreibung las. Da stand dann unter der Anzeige zum Thema Internetempfang, Doppelpunkt, beschränkt möglich. Briest liegt in einem Funk- und Internetloch. Vorteil, strahlenfrei, kein Elektrosmog, weißes Fleckchen.
Weltklasse, ja, Weltklasse. Aber immer eine ehrliche Ansage. Ja, ne? Also das ist
Und drunter, deshalb muss ich gar nicht viel erklären, was wir gemacht haben, denn wir haben fast alles das gemacht. Freizeitbeschäftigung, Doppelpunkt, singen, weil die Akustik im Haus sehr schön ist. Und das stimmt.
Geil.
Ja? Und klar, du bist in der Kirche. Und wir waren quasi als Familie da in einer Kirche. Da, wo früher der Altar war, war halt so ein großes Doppelbett. Ne? Also keine Ahnung, so ein einfaches Bett, wo wir dann im Schlafsack dran gepennt haben. Da ist eine kleine Küche. Also super. Und neben dem Singen, ne, da stand so eine Anlage drin, so eine Uraltanlage, so mit Verstärker und Kassettendeck und CD-Player, weißt du, sowas. Und auch so alte CDs, so irgendwie. Und dann, wenn du in der Kirche halt mal so richtig Musik so von einer alten CD mit Gitarre auflegst, mit so einer Elektrogitarre, das fand ich schon ein ganz cooles Gefühl. Also das war toll und außerdem, diese Kirche steht halt direkt am Wasser. Ne? Du kannst da einfach baden, schwimmen in der Havel, du kannst Rad fahren und dieser ganze Ort ist so ein bisschen verträumt und du kannst hier beim Fischer oder bei der Fischerin Fisch holen, kannst dann im Garten, da ist so ein kleiner Garten dabei, kannst du grillen, mit Blick auf den Friedhof, ist so eine ganz besondere Nummer. Also Ausflug mal nach Brandenburg an der Havel machen, Briest ist wirklich super und da habt ihr jetzt mal so einen ganz besonderen Übernachtungstipp. Das war auch eine sehr nette Frau. Ja, die haben wahrscheinlich irgendwann diese Kirche halt gekauft, weil die da rumstand und das ist jetzt so, glaube ich, auch wenn man in einer großen Gruppe hinfährt, ist das toll. Und Briest liegt dann auch in der Nähe von Brandenburg an der Havel. Jetzt muss man.
Aber warte mal ganz kurz. Wie weit ist denn das von Berlin? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich bin in Berlin
und bin
durchgeschrubbt so vom Internet, fahre ich ins Loch in die Kirche eine Stunde. Das genau. Ist nicht viel. Ne? Für also ist eine andere Welt.
Ja, du bist komplett in einer anderen Welt. Das ist ja das Tolle. Also wenn du, aber das ist geht nach Brandenburg in alle Richtungen von Berlin aus in einer Stunde. Und Berlin ist ja groß. Also hat ja eine große Fläche. In Berlin brauchst du ja auch immer quasi eine halbe Stunde von A nach B zu kommen.
Ja,
und
ja.
In einer Stunde bist du maximal, ob du jetzt Nord, Ost, West oder Süd, in einer anderen Welt.
Okay, aber du warst jetzt in Brandenburg an der Havel.
Also Brandenburg an der Havel, also ist eine Stadt, also Brandenburg in Brandenburg, eine Stadt an der Havel, im Havelland. Ne? Muss man erstmal drauf klarkommen. Ist eine Stadt, ne? Eine historische Stadt und da kann man zum Beispiel auch von Briest einen Ausflug hinmachen oder man kann auch in Brandenburg an der Havel in dieser Stadt auch einen Tag oder ein paar Tage verbringen. Denn stell dir mal vor, eine Stadt auf drei Inseln gebaut, immer wieder umrandet von Wasser und Kanälen und Flüssen. Alte Kirche im Zentrum, Kopfsteinpflaster, über diese Kanäle gehen immer wieder Brücken. Es gibt überall diese großen alten Bäume. Es ist eher eine ruhigere Stadt, aber es ist ein internationales Reiseziel, Jochen. Und jetzt
das ist total abgefahren. Sorry, aber dass ich schon wieder, aber ich bin mir jetzt mal, das ist ja total abgefahren.
Was?
Also eine Stadt auf drei Inseln.
Ja.
Also ganz beschaulich, steinisch, Kopfsteinpflaster, ein bisschen. Also bei mir gehen gerade Bilder auf. Und ja, okay, schön, dass ich unterbrochen habe, aber ich bin irgendwie so ein bisschen im Bann.
Ja, und wahrscheinlich hast du von Brandenburg an der Havel, dass es das als Stadt gibt, auch noch nicht gehört, ne?
Tut mir leid, wusste ich nicht. Nee,
ja,
ich
oute
mich auch, ne? Aber dafür sind wir ja hier. Also ich meine,
du musst dich nicht entschuldigen, Jochen, du bist ja Künstler. Also von daher.
Ja, also mit sowas durchzukommen, das ist grenzt an Kunst. Ja, auf jeden Fall. Nee, aber dafür haben wir dich ja losgeschickt. Okay, also ja, genau. Beide Text.
Nee, Brandenburg an der Havel, das war damals ein paar Jahre her. Ich war auch total geflasht. Also das war wirklich so, das kannte ich halt auch nicht. Und ich bin eigentlich gar nicht wegen der Stadt dahin, sondern wegen was anderem. Da komme ich aber gleich zu. Und aber es ist ein internationales Reiseziel. Wusste ich auch nicht. Der Guardian. Ne? Der Guardian ist eine große englische Zeitung. Und ich mag ja beim Guardian sehr die Travel-Seite vom Guardian, schon seit Jahren. Also schon auch bevor, als ich das erste Mal in England war, nicht das erste Mal, aber ein paar, nach irgendwie, keine Ahnung, mit Anfang 20 in London, habe ich aus Langeweile mal irgendwann Guardian gelesen und da fand ich die Travel-Seite schon damals als Zeitung toll, ist jetzt auch im Netz, sind immer super Tipps drin. Und als ich nochmal so ein bisschen rumgegoogelt habe zu Brandenburg an der Havel, kam auf einmal ein Text vom Guardian, pass auf, das ist großartig. Der Guardian empfiehlt nämlich Brandenburg an der Havel. Ich nehme nur ein kurzes Stück dabei und es ist cool. Und da steht jetzt auf Englisch, a short train ride from Berlin. Brandenburg an der Havel is a different world. Ne? Im Grunde ist es alles, was wir eben gesagt haben.
Ja, irgendwie ja. Ne?
Dirty and industrial during the GDR period, also zur DDR-Zeiten, it was now cleaned up and is a beautiful low-key city full of history. Ne? Und das geht dann noch so weiter und die Frau, die es geschrieben hat, die schwärmt halt von den Kirchen und von den Boottrips, das tolle Essen und großartig. Also im Guardian wurde Brandenburg an der Havel empfohlen, was ja sehr lustig ist. Aber cool. Aber das spricht ja auch für den Guardian, dass er sowas mal auf dem Schirm hat, auch wenn es nur ein kleiner Tipp war. Aber jemand in England zu sagen, wenn du in Deutschland bist, fahr mal da in diesem Ort vorbei, den man ja wirklich oder ich damals null auf dem Schirm hatte. Aber es ist wirklich sehr, sehr beschaulich, toll. Und ich kann auch natürlich unterschreiben, was die Frau da vom Guardian damals geschrieben hat. Denn was wirklich, warum ich nach Brandenburg an der Havel bin, das hatte ich dann auch damals vorgelesen, ist ein tolles Ausflugsziel, denn an dem Tag war schlechtes Wetter. An der Havel ist es geregnet ohne Ende. Und so, dann musst du natürlich spontan suchen, was machen wir heute, für was die Havel steht. Also Kanu fahren, schwimmen, geht ja alles nicht. Oder draußen grillen und nur abhängen. Also Brandenburg an der Havel habe ich so gefunden, Industriemuseum. Und klar, das klingt jetzt erstmal nach dem unsexiesten Ort ever. So waren auch, ja. So schaute ich auch damals in die Gesichter meiner Familie. Leute, wir fahren ins Industriemuseum. Und alle schon irgendwie, genau.
War die pur, Alter. Ne? Kleider vom Leib gerissen, Alter, Sektflaschen auf.
Genau, ja. Weißt du, ich mal vorne so den Cheerleader, habe überall die Bommeln schon am Arm, ne? Und ja, führe mein Tänzchen auf, um irgendwie gute Stimmung zu verbreiten. Weil sicher war, das wird ein Schlechtwettertag. Und alle so, okay. Ja, und das war aber im Endeffekt, war das ein super Tag, weil es alle irgendwie cool fanden, weil dieses Industriemuseum ist wie so eine Zeitreise. Das ist so ein riesiges Gebäude. Es war mal ein riesen Stahlwerk, ich glaube eines der größten zu DDR-Zeiten. Das ist eine Welt mit da drin, in diesem riesen historischen Gebäude, da drin Industriekultur. Fette Kräne, riesige Lokomotiven, so historische Fahrzeuge, Werkstätten, so viel DDR-Geschichte. Du erfährst Dinge da drin, also erstmal diese monströsen Maschinen überall, ne? Also wirklich groß und du kannst alles anfassen, du kannst mal in so eine Lok reinklettern. Irgendwie fanden es dann auf einmal alle faszinierend, weil es so eine brutale Ehrlichkeit von Industriekultur gezeigt hat. Und es war nicht so, wo man halt so durchläuft und darf nichts anfassen. Das war halt echt und nahbar. Und dazu erfährt man halt so Dinge, was ich überhaupt gar nicht wusste. In der DDR gab es viele Fabriken, die exklusiv für den Westen, also für die BRD, Sachen gebaut haben. Schränke, Luxusartikel, so ganz feingliedrige Gartenmöbel. Die gab es in der DDR wahrscheinlich von den Bonzen da schon, aber fast nicht zu kaufen für die normalen Leute. Und die wurden halt da produziert, um in den Westen zu schicken, um Devisen zu beschaffen. Also das war halt abgefahren, ne? Dass du sowas dann auch mal siehst. Da waren die Produkte auch ausgestellt, weißt du, so aus den 80ern, so Gartenmöbel, so ganz schicke aus den 80er, 90ern. Das sah halt lustig aus. Und die Reise geht aber in dem Museum auch noch weiter zurück. Da drin ist Deutschlands größte Automobilfabrik der 90er, 20er Jahre halt teilweise zu sehen. Da steht irgendwie so ein, das heißt Siemens Martin Ofen 12. Das ist so ein riesiger Schmelzofen. Ich glaube, der größte zu DDR-Zeiten. Riesig groß, ne? Und du kannst halt überall dran und überall sind so Werkstätten, Labore und so eine Schmiede und so andere Räume von so Industriekultur. Die sind halt originalgetreu da geblieben. Ne? Also das ist wirklich so eine Zeitreise und selbst wenn man normalerweise sagt, Industriemuseum, Alter, hat er sie noch alle, das war wirklich ein Bringer und hat dann irgendwie allen Spaß gemacht.
Geil. Ja, nee, das erinnert mich natürlich klar. Das erinnert dann zum Beispiel so, weiß nicht, normalerweise finden oder manchmal finden auf solchen alten Geländen oder in so alten Hallen, dann ja mal, wenn das zu sichern ist, weiß nicht, Festivals statt, ne? Oder die Kulturfestivals, ja, im Ruhrgebiet, ja, auf den Zechen oder halt irgendwie das Meld-Festival gibt's ja auch, das auch auf so einer alten Zeche irgendwie, das kann man jetzt nicht alles komplett vergleichen, aber ich weiß schon, was du meinst, diese rohe Ästhetik, diese absurden Dimensionen, ne? Das ist das, was mich daran immer so umhaut. Also bei dem, was du jetzt beschreibst, bei den Sachen, die Bilder, die ich vom Kopf habe, wie klein ein Mensch auch sein kann und wie groß Dimensionen sein können. Und dann halt immer noch dieser Zusatz, dass etwas ja auch ein gewisses Alter hat, will sagen, diese technische Ebene, dieses, naja, das ist wahrscheinlich leicht zu bedienen oder so, das fällt ja auch weg. Das ist ja rohe Kraft, die da waltet, wahrscheinlich bodenlose Hitze. Ja. Und das ist schon geil. Und das erklärt wahrscheinlich sogar auch, warum eine Landschaft so aussieht. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich meine, na klar, da wurde dann wahrscheinlich auch, ja, da wurde für Feuer was gebraucht, da wurde irgendwie Material, wurden Rohstoffe gebraucht und so. Und dann hast du halt diese, ich meine, das klingt so wie, ich will jetzt gar nicht sagen, draußen sein ist einfach da, aber wenn das Wetter schön ist, ist es ja, da habe ich jetzt schon Bock drauf, was du gleich noch erzählst, irgendwie. Aber die Herausforderung ist dann halt auch mal das schlechte Wetter, weil wollen wir mal nicht so tun, eine Wettergarantie gibt's trotz Klimawandel immer noch nicht. Nee. Und das ist vielleicht auch ganz gut so. Ja. Aber das ist dann eben, ja. Also ich kann mir vorstellen, wie du da den Partyhengst, den Animado so gemacht hast und am Ende hast du dann doch gepunktet, weil ich die Faszination zumindest spüren kann, wenn du das beschreibst.
Ja, ich habe wirklich gepunktet, dass der Abend war besser als der Morgen, so. Und nein, also das Ding ist halt, und das ist das, da schließt sich auch der Kreis zu dem, was diese Frau aus dem Guardian da geschrieben hat, ne? Also wirklich halt zu DDR-Zeiten war das da halt wirklich auch da in dieser wunderschönen Region, halt in diesem Ort halt dreckig, weil ja halt einfach ne Stahlwerk war und sowas. Also
und aber das hast du ja ganz oft, ne? Ja. Dieses, das war im Ruhrgebiet genauso von der Zeche Zollverein, die wir in der NRW-Folge, Outdoor-NRW-Folge gemacht haben. Natürlich war das alles dreckig, allein schon, was da halt in die Luft gepustet wurde, was da gearbeitet wurde. Und wenn der Staub sich nicht legt, sondern wenn das verschwindet, dann bleiben natürlich wunderschöne und halt eben auch fotogene Orte mindestens übrig. Wahrscheinlich ist auch, könnte fast so ein Instagram-Spot werden, wenn du das so beschreibst. So,
ja. Ja, Instagram-Spots gibt's an der Havel wirklich, wirklich genug. Also okay. Also weil du natürlich diese Kombination, ich habe es ja eben am Anfang schon mal gesagt, diese Kombination aus sehr grün, ne, große alte Bäume, irgendwie Trauerweiden und Birken und Gras bis ran zu den Flüssen und zu den Seen und den Kanälen, ne? Also diese Kombination aus Natur und Wasser, die ist einfach herrlich. Und egal, wo du da hinfährst und rumfährst, hast du halt immer wieder tolle Bilder. Also ich finde das Havelland und generell Brandenburg ist da, hat so was Romantisches. Und dadurch, dass du, was du ja auch vorhin gesagt hast, diese Weite und diese Himmel hast, du hast gerade so diese Abendstimmung. Also gerade die Abendstimmung, egal wo ich in Brandenburg war, die waren irgendwie magisch und besonders. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Also es löst in mir, und da kann jetzt keiner reingucken, aber in mir löst das immer so ein ganz besonderes Gefühl aus. So ein, auf der einen Seite so ein bisschen schwermütig, aber so angenehm, weißt du, so angenehm mellow, und es regt irgendwie so die Gedanken an, vielleicht manchmal auch so Mellow-Gedanken an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man über Dinge nachdenkt, dann auf einmal, die vielleicht vorbei sind oder nie wieder erreichbar sind, aber in einer schönen Phase. Und das hat mich Brandenburg ganz oft getriggert. Also gerade diese Abendstimmung und Grillen zirpen überall. Und du bist halt draußen, weg von allem. Und ich glaube, deshalb habe ich da auch vorhin gesagt, ich bin so ein bisschen verliebt, weil neben diesem monströsen Industriemuseum hast du halt diese Mittelalterstädtchen und dann diese Natur, die einem immer wieder auch einlädt, entweder halt im Gras zu liegen und zu chillen oder halt sportlich aktiv zu sein.
Na gut, mit Melancholie rennst du bei mir natürlich offene Türen ein. Aber klar, also jetzt kann ich komplett nachvollziehen. Gerade wenn man so jetzt, ich meine, wir wohnen ja beide in Städten oder sogar in derselben, aber wenn man irgendwie viel Arbeit und Stress hat, so irgendwie, und dann diese leichte Melancholie, die schöne Melancholie, dann auch, wenn alles zur Ruhe kommt und vielleicht auch so ein bisschen wirkt. Ich mag das ja immer so, wenn Orte so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen aus der Zeit gefallen wirken. Ne? Also ich habe das jetzt in ganz anderen Kontexten erlebt. Ich habe das manchmal, wenn ich in Japan in Vorstädte fahre. Japan ist ja auch ein Land, das ziemlich alt ist von der Bevölkerung, wo die Verstädterung auch recht stark ist und die Orte so ein bisschen leerer werden. Und da gibt es auch so Orte, das Gefühl, die wurden für ein schönes Leben gebaut und die sind jetzt auch immer noch schön, aber es wirkt so, als wenn so Also so ein bisschen wie ein Herbst oder so. Also es, wenn irgendwas zur Ruhe kommt. Und mich hat das gerade so ein bisschen daran erinnert, dass man ja sozusagen durch so ein Museum ans Gestern erinnert wird, durch eine Kirche, in der man schläft, die auch mal eine andere Aufgabe hat, aber trotzdem jetzt was Schönes ist. Ein Dorf, das auch eine Geschichte hat. Alles ein bisschen ruhiger, etwas beschaulicher und so. Also ich bin da voll dabei. Und also das kann ich gut nachvollziehen. Aber gut, du hast jetzt gerade gesagt Sport oder halt Outdoor. Ich meine, das ist natürlich, ich will natürlich eigentlich, dass du Kanu fährst, weil ich bin ja der Kanu-Mann aus Schweden so. Das kann ich dann ja doch. Also ich fahre auch um im Kanu, bin ich ganz offen. Aber du wirst dich ja in irgendeiner Form wahrscheinlich da auch dem Outdoor gewidmet haben, denke ich mal, oder?
Ja, also wer Bock hat auf Kanufahren, bist du natürlich da im Paradies. Vor allem, es ist jetzt kein Geheimtipp, im Havelland Kanu zu fahren oder im Hausboot unterwegs zu sein oder irgendwie mit dem Stand-Up-Paddling, wobei das habe ich noch nie gemacht. Hast du mal Stand-Up-Paddling gemacht?
Nee, weil ich habe ja keinen Gleichgewichtssinn und es sieht zum einen natürlich relativ beknackt aus. Ich glaube aber, dass es tierisch viel Spaß macht. Nur ich und also gleich, das ist alles schwierig, das Thema. So. Also Kanu jetzt, sitzen geht, aber aufstehen ja. Dann ist schon so, ja.
Ne. Jetzt hätte ich aber tatsächlich große Lust, mit dir zusammen Stand-Up-Paddling zu machen.
Also ja, das kann,
und vor allem das zu filmen. Ich glaube für Instagram, ich glaube die Leute schreibt uns, wenn ihr Jochen auf dem Stand-Up-Paddling sehen wollt.
Alter, Leute, ich bin ja immer für Kommunikation und Interaktion, aber ja. Naja, also mal gucken, welche Dynamik das jetzt annimmt, aber wenn ihr es wollt, mache ich es so, aber es ist halt, es ist wirklich so, ich habe früher als Kind, wenn ich Rollschuhe gesehen habe, bin ich umgefallen, ich kann es nicht, ich habe Gleichgewicht, ist einfach nicht mein Ding, auch Skate, ich habe auf dem Skaterplatz immer rumgehangen ne, und war auch da gerne und habe da Musik mitgehört und so, aber Skaten selbst, gibt's nicht so, also wer mich scheitern sehen will, bitteschön.
Ja, ja, vielleicht gibt's im Havelland irgendeine Trainerin oder einen Trainer, der es dir beibringt, ich habe es auch noch nicht gemacht, vielleicht ist es perfekt für uns zwei, doof und doof fallen gleichzeitig irgendwie ins Wasser.
Du fängst mich auf, weißt du, so als Paarübung, dass du hinter mir paddelst und ich falle dann so runter, du fängst mich auf.
Ja, ist schön. Und dann hier so ein Stunt wie bei Time of My Life, wie Dirty Dancing und so. Ich heb dich dann hoch auf dem einen Paddel und dann geht die Sonne geht unter. Alter. Ja, und die Leute stehen am Ufer und klatschen und freuen sich. Ja. Die andere weinen einfach, weil es so eine romantische, tolle Bro-Szene ist.
Ja, der Dirty Paddling heißt das dann so. Und dann läuft She's Like the Wind, Alter. Und dann kommt, wie heißt der, Jon so.
Patrick Swayze. Ja. Patrick Swayze hat She's Like the Wind selbst gesungen. Er hat nicht nur gespielt, war nicht nur die Protagonisten und die Hauptrolle. She's Like the Wind hat er auch selbst gesungen auf dem Soundtrack.
Ne? Stimmt, aber der Song, der Titelsong, jetzt habe ich es natürlich selbst irgendwie eingeleitet, aber der Titelsong war dieser Time of My Life.
Genau.
Jennifer irgendwas. Und oh, ich weiß nicht mehr, ne?
Auf Benoit
Force Long. Ja, aber da kommt, der war auch cool. Der war ja auch völlig. Aber wer hebt wen hoch, Alter? Na egal, das testen wir dann. Also das müssen wir, die Figur müssen wir dann, da müssen wir uns dann spontan einigen. Und ich muss schnell paddeln, wenn du mich dann. Egal.
Also ist schwierig. Es tut mir jetzt leid, wenn ihr so schreckliche Bilder wie ich im Kopf habt. Manchmal passiert das hier bei Reisen. Wenn ihr das erste Mal dabei seid, es passiert nicht oft, aber. Das ist jetzt einfach eine Geschichte, die musste jetzt passieren.
Und jetzt ist es vor allem wirklich melancholisch. Also jetzt sind wir wirklich an einem traurigen Punkt angelangt. Ne? So, aber gut.
Nein, also Wassersport, Kanufahren, das Tolle ist, wenn du findest auch im Sommer, und da ist natürlich viel, viel los, aber du findest da immer wieder Ecken, wo nichts los ist, wo du auch auf dem Kanu halt alleine bist. Ne? Also wenn du in den Kanal reinfährst und dann hast du hast wirklich dieses, wo andere Leute bis nach Neuseeland fahren oder irgendwie in Amazonas oder nach Thailand, wo du auf dem Kanu alleine bist und allein vor dich hinpaddelst, das schaffst du auch in der Havel und du hast links und rechts dann auch diese Begrünung, diese dichte Bewachsung, ne? Wo du auch gar nicht anhalten kannst und Tiere. Ne? Also alles, was fliegt, landet ja da, links und rechts von dir. Ne? Gänse, Schwäne, Enten, alle möglichen Vögel. Und da gibt's halt diese tollen Momente. Du bist auf so einem Kanal, die Sonne scheint, du bist allein auf dem Wasser mit deinem Bötchen. Links und rechts ist irgend so ein Haubentaucher, der dich quasi so begleitet und irgendwie darauf hofft, dass du entweder ins Wasser fällst oder was fallen lässt, was er dann fressen kann. Und dann wächst so, das sind so meine Lieblingsmomente, wo dann oben auch der Wald schon fast so ein bisschen zusammenwächst, weißt du, und so.
Ja,
du siehst noch den blauen Himmel und die Sonne, aber oben, du guckst oben auch ins Grüne rein. Und so Kanu-Momente kannst du halt da erleben. Es gibt ganz viel Kanu-Schulen, Kanu-Vermietungen oder auch Hausboot-Vermietungen. Was ich noch nicht gemacht habe, was ich aber, glaube ich, sehr, sehr spannend finde und was jetzt im Sommer 2021, glaube ich, sehr, sehr viele Leute machen. Ich sehe auch überall irgendwie Anzeigen dafür und Anbieter dafür. Ist dieser Urlaub auf dem Hausboot. Das stelle ich mir zum Beispiel großartig vor. Und dort in der Ecke sind das auch so Hausboote, die könnten auch du und ich fahren. Ne? Die sind, glaube ich, idiotensicher. Da kannst du auch irgendwie, die sind so langsam, dass du da keinem irgendwie groß hinten drauf fahren kannst oder irgendwelche Häuser oder Stege zerstören kannst. Aber so auf dem Hausboot rumchillen und da von A nach B fahren, stelle ich mir eigentlich ganz schön vor. Gerade da an der Havel, weil du da natürlich diese Ecken der Einsamkeit hast und dann so Wasser, wenn so, ich weiß nicht, vielleicht kann ich ja auch gar nicht schlafen und nachts wird mir schlecht und ich brauche einen Eimer am Bett, weil ich das ja nie gemacht habe, auf dem Boot zu übernachten, kann ich mich gar nicht erinnern. Doch, auf einer Fähre habe ich mal ein paar Mal gepennt, aber da habe ich auch nicht wirklich geschlafen. Aber das sind so, diese Wassergeschichten sind 1A Havel. Also es gibt, ich habe zum Beispiel einen schönen Ort direkt in der Havel. Es gibt ja so malerische Orte und das ist ein Künstlerort. Und zwar in Lenin gibt es das Leniner Institut für Kunst und Kultur. Lenin, auch ein Ort an der Havel, L-E-H-N-I-N, Lenin. Und da gibt es dieses Institut für Kunst und Kultur, direkt Kloster Lenin heißt der Ort, um korrekt zu sein. Und da am Strandbad kam ich dort an und da steht auch so ein, und du siehst schon, das ist eben so ein besonderes Haus vorne und so verschiedene Tore, aber du siehst auch hinten schon wieder grün und du hörst auch schon das Wasser und du hörst schon wieder irgendwie Vögel kreischen und dann gehst du durch dieses Tor rein und da geht so ein Hof auf und da haben Künstler tatsächlich und dieser Kulturverein haben da so einen tollen Platz gezaubert. Du musst dir vorstellen, da gibt's dann verschiedene Gebäude direkt am Wasser. Und das sind zum einen so Gästhäuser, wo Künstler sich einmieten können für kleines Geld und da halt inspiriert Kunst machen können. Es gibt verschiedene Ausstellungshütten und Räume, wo Maler, Skulpturen, Fotografie ausgestellt wird. Und dieser Kulturverein hat mit einem meiner Lieblingsmuseen in Berlin, dem CO Berlin, tolles Fotomuseum, also google das mal, wenn das wieder offen hat. Ich habe dort Tage meines Lebens schon verbracht mit grandiosen Ausstellungen. Und auch dieser Kulturverein hat da eine Koop gemacht mit CU Berlin. Das hat ihnen, glaube ich, auch ein bisschen geholfen, um ein bisschen bekannter zu werden, dass vielleicht auch Leute aus Berlin da mal nach Kloster Lenin fahren und diesen Ort da kennenlernen, wo halt Kunst gemacht wird auf der einen Seite, wo man aber wunderbar auch einen Ausflug einfach hin machen kann, weil die haben direkt dann am Wasser auch so eine kleine Gastronomie mit so einem wunderbaren Steg, so ein Holzsteg, wie so ein kleiner Biergarten, aber Biergarten trifft es nicht richtig, so direkt am Wasser, so übers Wasser. Und ich habe dann fantastischen Lunch gehabt mit selbstgebackenem portugiesischem Brot und auch wieder saisonal, regional Brandenburg. Ich feiere es. Tolles Essen und tolle Kunst. Skulpturen stehen da überall rum und auch wieder, wer so ein bisschen die Mischung haben will aus Kunst, Melancholie, tollem Essen und nebendran auch Kanuverleih, dem empfehle ich diesen Kulturverein. Die haben auch immer wieder Veranstaltungen. Also wenn ihr da seid, das war schön. Das war ein schöner Nachmittag, den ich da verbracht habe.
Das heißt aber letztlich, dass ich mich da, also wenn du jetzt auch, das war jetzt ja auch am Wasser, das Restaurant, wir haben vorher über das Wasser gesprochen, über auch Brandenburg an der Havel, das ja auch definitiv am Wasser oder auf dem Wasser liegt. Man kann sich da ja theoretisch eigentlich permanent auf dem Wasser bewegen, auch von Ort zu Ort vielleicht sogar, oder?
Ja, geht alles. Also alle möglichen Kanutouren von einer halben Stunde mal zum Schnubbern bis ja, ganze Expeditionen. Also kannst du auch, es gibt auch Touren, da nimmst du das Zelt mit und hast auch einen Guide dabei und übernachtest dann irgendwo, ne? Also kannst ein ganzes Wochenende da auf dem Wasser verbringen. Geil. Toll.
Ja, geil.
Wie gesagt, also auch für jedes Level. Also man kann da, das Tolle am Kanu ist, ich mache das immer nur alle paar Jahre, bin jetzt kein großer Kanu-Pro. Das Tolle am Kanu finde ich einfach, dass du relativ schnell immer da wieder drin bist. Und du brauchst auch, klar, du merkst natürlich, wenn du es nie gemacht hast, nach ein paar Stunden schon deine Arme. Ne? Vor allem, wenn du sonst halt vielleicht mit den Armen nicht ganz so viel machst. Ne? Oder wenn du Tennisspieler bist und einen tollen rechten Arm hast, merkst du am Kanu halt, ich spreche aus Erfahrung halt dann vor allem abends den linken Arm. Ne? Und das ist schon eine sportliche Anstrengung, aber du kannst es auch gemütlich machen. Also es muss kein Sport sein, sondern du kannst auch wirklich ganz gemütlich dich da ein bisschen treiben lassen und wunderbare ganze Wochenenden da verbringen. Apropos Wochenenden. Mein Wochenende, als ich jetzt zuletzt da war, war ich vor allem an einem See, am Schwielosee. Und der Schwielosee ist dadurch, natürlich, ich kenne sie nicht alle, aber zu einem meiner Lieblingsseen da geworden, vor allem wegen einem Ort. Den haben wahrscheinlich die meisten auch nicht gehört. Schreibt ihn euch bitte auf. Es geht um den bekannten Ort Pferch. Ne? Ist sofort Musik in deinen Ohren, Jochen, wahrscheinlich, ne? Pferch.
Ja, ja, klar, also da klingeln alle Glocken. Ne? Also New York City klingelt nicht so viel.
Nee, aber Pferch. Nee, also, ne? Pferch schon. Ne? Geschrieben Pferch. Das am Schwielosee, wenn man das eingibt, das ist in der Nähe von Werder an der Havel, da gucken wir auch gleich noch vorbei. Das hat man vielleicht schon mal gehört, Werder an der Havel. Aber ich will erstmal nach Pferch, weil Pferch, muss man ganz ehrlich sagen, Pferch ist ein ziemlich bekloppter Ort. Mensch, ist also das, also in dem Sinne, im Positiven natürlich bekloppt. Wenn ich bekloppt sage, meine ich immer positiv. Ne? Was ich innerhalb so an verschiedenen quasi an diesem Wochenende da gesehen habe. Also erstmal landschaftlich alles, was ich schon beschrieben habe, der Schwielosee. Du kannst dich auch 2 Tage einfach an den See essen, setzen und Pommes essen und alles wäre gut. Das würde schon reichen. Weil es einfach toll ist. Und ich würde aber ermuntern, weil das Havelland, wir gehen mal jetzt vom Wasser, wir bleiben zwar noch im Schwielosee, wir gehen vom Wasser aber ein bisschen weg, weil das Havelland ist noch mehr als Wasser. Ne? Und das ist eher so das unbekanntere Havelland. Das, was so ein bisschen weggeht vom Wasser. Und Pferch, zum einen am Wasser, aber auch noch drüber hinweg. Ich würde immer empfehlen, was da wirklich toll ist, ist Radfahren. Also erstmal, das ist, es ist flach da, ne? Du, hast hier keine, also wer auf jetzt wirklich sich, der Kampf gegen einen Körper, sich es wirklich geben möchte, ne? Berghoch zu fahren.
Also Leute wie ich.
Ja. So jemand wie du, der einfach sagt hier, keine Ahnung. Zugspitze, ich fahre da mit dem Fahrrad hoch.
Ja, rückwärts, Alter.
Genau. Ja. Und zwar ohne Sattel. Ich mache das einfach im Stehen. Dann ist das alles nichts, dann fahrt woanders hin. Aber für Leute, die einfach gern von A nach B kommen mit dem Fahrrad, toll, alles ist flach und 1er Radwege und nicht auf der Straße. Das finde ich, das haben sie in Brandenburg an ganz vielen Stellen einfach super hinbekommen. Dieses Radfahren. Und dass du die Straße nicht mit dem Auto teilen musst. Weil, ich weiß nicht, wie es euch geht beim Radfahren, in dem Moment, das finde ich ja auch, sag mal, wenn du in Kopenhagen unterwegs bist oder in Utrecht unterwegs bist, in Städten, die es schon verstanden haben mit dem Fahrrad, ne? Dass man Fahrrad und Auto am besten trennt und dann geht's allen besser. Ne? Es geht auch den Autofahrern und Autofahrerinnen besser, wenn sie nicht auf Fahrrad und Fahrradfahrerinnen aufpassen müssen. Wenn du einfach auf einem Fahrradweg fährst, klar musst du auf andere Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen aufpassen, aber halt nicht auf Autos, nicht auf Motorräder, ne? Nicht auf Pferdekutschen und was da sonst noch von A nach B unterwegs ist. Und bei mir stellt sich da schon sofort ein anderes Freiheitsgefühl ein anderes Gefühl von Sicherheit und großer Spaß. Und wenn du dann an diesem Schwielosee auch so von Ort zu Ort fährst und vor allem durch Pferch fährst, der so ein bisschen seltsam verästelt da an dem See ist, und dann entdeckst, du hast natürlich auch Zeit auf dem Fahrrad wieder so unser berühmtes Links und Rechts zu gucken. Ich bin natürlich hängen geblieben, Jochen, bei einer Sache in Pferch. Ne? Da war dann, du kommst vom Wasser und da ist da wieder ein Wäldchen. Ne? Es ist abwechslungsreich, die Sonnenstrahlen da wieder durch, du bist auf deinem Fahrradweg. Irgendwie waren alle ganz gut gelaunt, das war schönes Wetter. Da ist ein Stand, wo Erdbeeren verkauft werden und da gibt's Spargel und die Leute sind in Wochenendstimmung. Und dann fahre ich mit dem Fahrrad da so eine Straße entlang und da steht ein großes Schild Bonsai-Garten. Einfach in Pferch. Bonsai-Garten. Ich sage, was ist das hier? Bonsai-Garten? Ne? So, ich bin ja schon in dem Moment verrückt geworden. Du hättest natürlich sofort gesagt, wir sagen alles ab, ich will rein in den Bonsai-Garten. Ich dachte halt, okay, da wird irgendjemand da so 10 Bonsai hingestellt haben. Und
ja, das kann natürlich auch fürchterlich in die Hose gehen.
Das kann fürchterlich in die Hose gehen, ne? Wenn irgendjemand halt nichts gegen Leute, die Bonsais, das ist die Mehrzahl, ne? Bonsais.
Bonsen.
Ja. wenn das jemand sammelt und das Leuten zeigt. Aber nee, ich laufe dort rein, muss einen kleinen Eintritt bezahlen und sehe schon Bonsais oder Bonsen, ne, wie Jochen sagt, da stehen und sehe auch links, das in, pass auf, ich muss noch einmal zurück, ich bin mitten in einem Wohngebiet. Ne? Also wir sind ganz normale Sträßchen, rechts sind ein paar Grundstücke, da stehen ein paar Häuser, links steht ein Haus, auch so ein bisschen so, ne? Das ist schon so dörflich und ja, und dann steht halt dieses Schild und du gehst quasi in die Hofeinfahrt von so einem Haus da rein, mitten in dieses Wohngebiet. Und da steht dann halt so ein paar Bonsai-Bäumchen und du denkst so, okay, gut. Und dann guckst du aber, da ist ein, steht da ein Teehaus, steht da, also erstmal so ganz eng, es ist halt, ich war so ein bisschen überfordert im Moment und da ist dann einfach ein Original-Teehaus. Ja, und dann war es mir zu viel, da habe ich mir meinen Chef mal rufen lassen. und ich habe wirklich, es war wirklich der Chef, der mich da mitgenommen hat, der mich da durchgeführt hat, Herr Kragert hieß er dann, habe ich kennengelernt, der hat mit mir eine kleine Führung gemacht, weil ich gesagt habe, was macht ihr denn hier? Wie seid ihr denn drauf? Weißt du, ich habe ja durch dich jetzt Japan kennengelernt und bin jetzt auch so Japan-Fan geworden und war in Japan, in japanischen Gärten. Ich finde diesen Düsseldorfer japanischen Garten halt toll. Düsseldorf sowieso mit diesen ganzen, mit diesem kleinen Tokio und diesen japanischen Geschäften. Und dann stehe ich im Havelland, im weltbekannten Ferch, und lauf da rein und dieser Mann hat mit seiner Familie in diesem Wohngebiet tatsächlich nicht nur so zwei, drei Bonsais hingestellt, sondern einen kompletten japanischen Garten. Und du musst gar nicht die Augen irgendwie so zusammen machen und denken, nein, du läufst wie bei der Mini-Playback-Show in den 90er, läufst du durch so ein magisches Tor, durch so eine Showbühne und bist in Japan. Ich bin...
Also so jetzt Garten, also sehe ich so... Natürlich Sträucher, so ein paar Rode, vielleicht noch ein paar Grüne, dann sehe ich vor allen Dingen einen kleinen Teich und dann sehe ich irgendwo, aber wenn du sagst Teehaus, dann ist ja eigentlich alles da. Ne? Ja. Also dann ist es wirklich dieser klassische japanische Anblick auch mit so einem Gebäude, dann auch mit so einem tempelartigen Gebäude oder was.
Ein Zen-Garten, also du kommst rein, da ist ein Original, es ist genauso gebaut wie in Japan. Herr Krager hat mir dann auch erzählt, ja, fast alles, was hier verbaut ist oder auch die Pflanzen und so, ist auch aus Japan. Also der Typ ist aus Ferch. Und war vor 20, 25 Jahren war er in Japan und hat sich dermaßen verliebt in Japan, dass er halt, er und seine ganze Familie haben dort sich so ein Kleinod geschaffen und einen japanischen Garten dort aufgebaut. Wirklich, du gehst da rein durch dieses Teehaus durch, da ist ein Zen-Garten und da sind halt wirklich, diese Pflanzen sind alle aus Japan, die sind auch, alle werden mit der Hand bearbeitet, wie die Japaner und Japanerinnen das auch machen. Jede Pflanze wird mit der Hand bearbeitet, nicht nur der Bonsai, auch die großen, diese Japan-Kiefern und da wird die Frucht da vorne mit der Hand abgeknickt und du kriegst original japanischen Tee. Du hast auch diese ganz vielen Flächen, dieses japanische System, dass dieser Garten nicht komplett dargestellt wird, sondern diesen weißen Sand, der zwischen diese ganzen schönen geschnittenen Sträucher, bunten Sträucher und Pflanzen gemacht wird, dass du dann quasi hast du so weiße Flächen, die deinen Kopf anregen sollen, mit diesem Garten zu spielen, also den auszufüllen. Und der so viel Gedanken gemacht und du hast wirklich dann diesen Teich, wo jeder Stein an diesem Teich auch wieder eine Bedeutung hat und auch genauso gelegt ist, da gibt's nichts dem Zufall und überlassen. Du guckst über diesen Teich drüber, ich stelle Bilder bei Instagram, weil du glaubst es nicht, du denkst, wie ist in Japan? Und da ist dann noch ein anderes Gebäude an diesem Teich dran mit so einer japanischen Veranda. Und weil ich da ja auch noch war, im Frühsommer, klar konnten die Leute diesen Garten besuchen, hatten aber alle die Masken auf in diesem Garten. Ne? Du musstest halt die Maske aufhaben. Und dann hast du natürlich noch mehr so ein japanisches Gefühl, weil in Asien ja ganz viele Leute halt einfach, so wenn sie Allergien haben oder so, einfach diese OP-Masken halt aufhaben. Das ist ganz normal. Ne? Also für viele asiatische Länder ist diese Masken aufhaben so ganz normal. Und dann, ich habe da mit meinem Handy, weißt du, so ein Bild gemacht, so geschwenkt und bin dann über diesen Garten drüber und dann lande quasi auf diesem japanischen kleinen Holzhaus mit dieser Veranda und diesen offenen Scheiben und da stehen halt zwei Leute, die halt diese Mund-Nasenschutz aufhaben und du denkst wirklich, du bist halt irgendwo in Japan.
Übrigens, ich habe jetzt gerade heimlich mal geguckt, es heißt natürlich Bonsais.
Bonsais, nicht Bonsen.
Nicht Bonsen. Bonsen sind was anderes. Aber ja, abgefahren. Es ist doch schön, Urlaub vom Urlaub. Also wenn man wenn man da dann, also so, das reichen ja schon ein paar Stunden, wenn du da wieder rauskommst und du kannst irgendwie auf der Brandenburgischen Seenplatte, sozusagen, wie ich das mal so amateurhaft so nennen kann, ja, weiter paddeln oder kannst irgendwie in ein Kloster gehen oder was Schönes essen oder dir eine Pommes holen.
Ja,
ja, schön.
Toll.
Schön.
Und ich bin danach erstmal, nachdem ich da in Japan war, ist halt so ein bisschen abgefahren, das ist schon magisch. Du bist halt wirklich im Hafenland, gehst dann irgendwie so eine Ebene weiter in das nächste, in die nächste Zeitschleife nach Japan. Und dann gehst du ja wieder raus und dann bin ich weitergefahren und deshalb mag ich dieses Pferd so und komme an so einem Waldstück vorbei und da steht dann groß, und das hat mich natürlich dann fasziniert, ein paar hundert Meter weiter steht dann einfach ein großes Schild, Wildschweinbäckerei. Ne? Und da müsste dir jetzt wahrscheinlich auch schon wieder das Wasser im Munde zusammenlaufen, Jochen, wenn ich das Wort, ja, Wildschweinbäckerei sage. Und ich habe dann einfach mich gehen lassen. Ich habe mich bewusst gehen lassen, Jochen, und habe mich in diese Wald, in diesem Wald, in diese Wildschweinbäckerei einfach hingesetzt. Toller Biergarten. Und wenn ich mal Fleisch esse, ich bin ja so Flexitarier, ne? Also ich versuche so wenig wie möglich Fleisch zu essen. Aber es gibt so ein paar Gerichte, da muss das sein. Und wenn ich Fleisch esse, achte ich darauf, dass es Bio ist. Ne? Zumindest wenn ich kann. Und das beste Biofleisch ist halt Wild. Ne? Wildschwein funktioniert in Massentierhaltung sehr, sehr schwierig. Und da gab es halt dann wirklich alles Mögliche vom Wildschwein. Das nur mal so ganz kurz. Auch am Schwielosee, da in Ferch. Ich habe gebackenes Wildschwein, also in so einem Ofen gebacken, hatte ich so auch noch nicht. Gibt es natürlich als Wurst und Burger und alles Mögliche. Aber ich habe gebackenes Wildschwein gegessen. So zur Stärkung nach diesem japanischen Garten, nach diesem Fein, dachte ich, jetzt muss es richtig deftig sein. Und da dann wieder nebendran, da bin ich kurz reinmarschiert, weil das total einladend aussah. Da nebendran, neben dieser Wildschweinbäckerei, gibt es in Ferch noch diese Waldgalerie Ferch. Das ist auch ein abgefahrener Ort. Da haben sich Künstler, so eine Malerkolonie und so eine Künstlerkolonie gefunden. Und die haben die ja ein Plätzchen im Wald gefunden. Das hat nicht immer offen. Ich glaube, immer das erste Wochenende im Monat. Müsst ihr mal gucken. Aber wenn ihr zufällig da seid, geht mal in der Waldgalerie Ferch vorbei. Weil das sind sehr, sehr nette Künstler, die mich dann zu Kaffee und Kuchen eingeladen haben. Und die haben mitten im Wald einfach so einen Rundgang gebaut. Kunstwerke gebaut, ihre Kunst gemacht und du kannst dir vorne einen Kaffee holen, ein Stück Kuchen, kannst dir ein Plätzchen suchen und bist völlig im Nirgendwo. Du hörst nur die Vögel zwitschern und guckst auf ein Kunstwerk, kannst dann Kaffee trinken, ein bisschen chillen. Da stehen abgefahrene Sachen. In der Waldgalerie Ferch, das nur mal so, Wildschweinbäckerei und diese Waldgalerie. Das ist auch toll, weil das ist mal so, weißt du, so halb, dreiviertel Stunde, da hast du Mittag gegessen oder eine Stunde und gleich noch einen Nachtisch hinterher, vierte Mahlzeit, Jochen, gibt's da alles. Also dieses Ferch ist sehr idyllisch und so ein bisschen, so ein kleines bisschen ab vom Schuss, aber, und das ist toll im Hafenland, überall Gastronomie, ganz viele Orte so zum Einkehren, ne? Und Cafés, das ist toll. Das finde ich für eine Infrastruktur ganz großartig, wenn Freizeit mit einhergeht mit gutem Essen. Und ich habe das Gefühl, dass die Menschen da im Hafenland, das sind Genießer und Genießerinnen. Und das habe ich dann auch gemerkt, als ich weitergefahren bin nach Werder an der Havel. Auch ein malerisch toller Ort. Hat man vielleicht schon mal gehört, Werder an der Havel ist auch touristisch jetzt gar nicht so ein Geheimtipp vom Wasser her, weil da auch wieder hier volles Programm, Kanu, Hausboot, diese tollen Wiesen, die haben eine tolle Altstadt, kommst von so einer Hauptstraße mit dem Fahrrad und dann fährst du rechts so, das ist ein ganz normaler Ortskern und dann geht's aber die Altstadt über so eine Brücke drüber, überall Kopfsteinpflaster und dann wieder diese Auen. Ne? Also Wasser und überall sattes grünes Gras und diese Stege, wo du dann dich einfach drauflegen kannst oder dich ins Gras legen kannst mit einem Eis. Das ist so mein Havel, Werder an der Havel-Bild. So das eine. Das andere, was mich so ein bisschen weggehauen hat und das erklärt, finde ich, auch so ein bisschen, warum das Leute sind, die auf Essen und Trinken viel Wert legen, weil das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Das war wirklich so überraschend jetzt bei diesem Trip in diesem Frühsommer. Havelland ist halt Obstgebiet. Ich kannte das aus dem Fleming oder aus rund um Berlin, halt diese Spargelstraße, ne, Belitzer Spargel, und den gibt's aber auch ganz viel im Havelland. Also das Havelland ist traditionell und wie es sich auch seit Hunderten von Jahren schon gut durchschlägt und eigentlich eine Region geht, der es immer gut ging, ist einfach bis zum Gärtner Obstbau Und das siehst du auch, wenn du mit dem Fahrrad fährst. Du fährst so oft durch Streuobstwiesen, durch wirklich kleine Plantagen. Überall gibt es diese Gärten, auch so zwischendrin, du bist im Nirgendwo und da gibt es so eine Art Schrebergarten und so. Ne? Also diese Gartenkultur, diese draußen Obstkultur, die hatte ich so nicht auf dem Schirm. Und habe das durch Zufall dann eher gemerkt, als ich da in Werder an der Havel war. Ich habe ja gesagt, wenn man rechts mit dem Fahrrad fährt, kommst du dann in die Altstadt rein und so in diesen historischen Ortskern. Wenn du aber links fährst, da steht so ein ganz tolles altes Haus und das hat mich neugierig gemacht. Und dieses Haus ist auch noch die Touristeninformation. Hat alles perfekt gepasst. Ne? Die schönste, also Werder an der Havel, hat die schönste Touristeninformation, die man sich vorstellen kann, weil es fast so ein Museum ist. Ne? Es ist so ein ganz altes Haus, ist neu wieder renoviert und drumherum ganz historisch gewachsen sind Garten und Weinberge. Und diese
Ich denke, ich habe ja keine Ahnung, das haben wir ja früh festgestellt heute, aber da hätte ich jetzt, auch damit habe ich jetzt nicht zwingend gerechnet, dass du mir jetzt irgendwie einen Weinberg unterjubelst. Ich dachte, jetzt kommt eine Apfelmosterei oder so, aber jetzt, ich bin einfach überrascht mal wieder.
Ja, also, es ist wirklich ein großes Obst, bei mir aber auch ein großes Obst. Also erstmal war das ganz spannend, weil ich gehe eigentlich normal oft, wenn ich irgendwo unterwegs bin, mal bei diesen Touri-Informationen vorbei, weil das ja doch, also die sind ja auch dahingestellt, ne, die werden von unseren Steuergeldern oder von den Menschen, die leben, ja auch eben bezahlt. Und da gibt es manchmal halt auch ganz gute Infos und ganz oft halt auch Leute, die sich halt wirklich dort auskennen. Und wenn du halt so ein Typ bist wie du und ich, Jochen, und wir haben ja manchmal seltsame Vorstellungen, was wir innerhalb von weniger Stunden machen wollen. Und oft ist es dann, Jochen und ich sind ja auch so Leute, die dann manchmal sagen, wir wollen in 2 Stunden, ist aber einmal alles bitte. Ne, zum Einpacken und zu Wasser, zu Land und zur Luft in 2 Stunden bitte. Und zwar mit irgendjemand Lustigem. So. Und deshalb bin ich da auch nochmal vorbei. Ich war ein bisschen entspannter. Ich wollte nicht in 2 Stunden einmal alles bitte, sondern es hat sich auch gelohnt, weil es gibt nicht diese historische Tour-Information, sondern hinten dran sind die berühmten Schüffelgärten. Und diese Schüffelgärten heißen Schüffelgärten, weil, das wusste ich auch nicht, da im Havelland, der Boden ist ja sehr sandig. Die haben einen sehr sandigen Boden. Also es ist, wenn du jetzt, das ist nicht zu vergleichen mit anderen Böden jetzt in anderen Bundesländern, da an der Havel und rundherum, da in Brandenburg ist es sehr sandig. So. Ich bin jetzt kein Bodenfachmann, auch kein Geologe, nicht mal ein Geograf wie du, Jochen, sondern ich musste mich einfach drauf verlassen und zu fragen, was ist das denn? Warum heißt das Schüffelgärten? Also die haben so ein bisschen, da ist so ein kleiner Hang hinter der Touri-Info und da sind halt so wunderschöne Gärten, also ne, so Schrebergärten. Und da habe ich gesagt, das sind schöne Schrebergärten, nein, das sind Schüffelgärten. Ah, wieder was falsch gemacht, aber kann ich vielleicht daraus was lernen. Schuffeln sind im Grund so ein Rechen. Ne? Also wo du normalerweise Unkraut oder so, ne, aus dem Boden holst. Und dadurch, dass es so sandig ist, haben die so ihr eigenes Werkzeug für diese Sandböden halt schon vor Jahrhunderten halt zusammengebaut. Und da kannst du halt so Gärten, die schon so seit Jahrhunderten bewirtschaftet sind, kannst du dir halt nochmal anschauen. Und da bin ich dann durchgelaufen. Es war jetzt noch kein Obstreif, dass ich schon was stibitzen konnte. Und aber du weißt, wo ich herkomme. Ich komme aus der Südpfalz, ich komme aus einer Weinregion. Natürlich haben mich diese Weinberge da magisch angezogen. Und das ist halt mal irgendwo auch im Norden, dass irgendjemand mal so Wein anbaut. Ne? Die Pflanze wächst ja. Das hast du ja auch im Norden, hast du ja auch mal so ein Wein an einem Haus dran. Dass, wenn du ein bisschen Glück hast und hast einen grünen Daumen, funktioniert das da. Dass es aber ein ganzes Weingebiet dort gibt, in Werder an der Havel, also in der Höhe von Berlin, gibt es ein zusammenhängendes Weingebiet. Ich dachte immer, das gibt es an der Saale. Saale-Unstrut ist so ein Weingebiet, das ist auch so ein bisschen bekannter. So, aber es gibt tatsächlich in Werder an der Havel, quasi so im Südwesten von Berlin, ein tolles Weingebiet. Und da wollte ich natürlich, ich habe also diesen einen Weinberg, das war so ein historischer Weinberg, der eher so ein bisschen zum Zeigen war. Und dann sage ich, ich will aber, es gibt hier ein Weingebiet. Und dann bin ich halt da auch wirklich hin, in diese Weinberge rein.
Ne? Da hatte ich dann Ehrgeiz gefallen. Das lässt du da nicht so stehen.
Nein,
da
hallo.
Da bleibst du unser Motto-Toy, du gehst mitten rein.
Da gehe ich mitten rein. Ne? Ich bin hier, keine Ahnung, eigentlich komme ich aus einer Winzerfamilie. Irgendwo genetisch bin ich ja auch, keine Ahnung, meine Uroma hat irgendwie Mitte der 80er zum letzten Mal sauren Wein gemacht, also sauren Riesling in der Pfalz.
Und wie ferngesteuert an so einer Schnur gezogen, ist wie so ein Geisteskranker in das Weingebiet reingeraten.
Genau, lass mich durch, weg da, jetzt komm ich.
Achtung, lass mich durch, ich bin Winzer.
Ich muss das sehen. Genau, ihr habt es doch nicht mal alle. Wir sind ja viel zu weit im Norden, dass da überhaupt was wächst. Hier ist ja überall Sand. Wie soll denn auf Sand Wein wachsen? Und weißt du so, ich hatte ja nur so, ja, kann doch alles bitte gar nicht sein. Konnte aber sein. Ja, und dann bin ich halt dahin. Und da habe ich den mal von dem Wachtelberg, das ist, so ist der, wie heißt der Weinberg da, da habe ich den mal einen Besuch abgestattet. Und Jochen, es ist wirklich sehr, sehr lustig, wenn du sowas halt gar nicht erwartest und du fährst halt an so einen Ort und da sind wirklich halt, wo du hinguckst, ne, Weinberge, es ist so ein bisschen erhöht. Und ich hatte das Gefühl kurz, das ist wie in der Pfalz oder an der Mosel, ne, oder in Baden. Also wirklich, es fühlte sich an wie eine Weinregion, es sah aus wie eine Weinregion, es roch wie ein Weinberg und es sah wunderschön aus. Und gerade da oben auf diesem Berg, du hast dann da auch ein paar schöne alte Häuser gehabt und schautest so über die Weinberge, über Werder an der Havel drüber auf der einen Seite und ganz oben haben sie ganz schlau so einen kleinen Aussichtsturm hingestellt, so mitten in die Weinberge und von da oben guckst du nicht nur auf den Ort, sondern eben auch wieder auf den nächsten See und das nächste Wasser und ganz weit und dann stehst du mitten im Weinberg und das ist halt ja für Wein immer, ich finde die Kombination halt Wein und Wasser und Fluss, ne, wie das zum Beispiel an der Mosel hast, das ist ja immer eine tolle Kombi und dann stehst du da oben und genießt das und glaubst gar nicht, dass das alles wahr sein kann, bis du dann natürlich mal sagst, ja, gut Leute, das sieht vielleicht alles ganz schön aus. Aber so ein Wein muss
ich
ja
auch. Ich wollte es gerade sagen, Alter. Da fehlt doch was.
Ne? Können die das überhaupt? Ne? Ich weiß ja, ich komme aus der Pfalz, da gab es auch lang schlechten Wein. Sage ich jetzt mal einfach so, nicht nur. Bis meine Familie aufgehört hat, gab es, muss man wirklich sagen, sauren Riesling. Ne? Also richtig so, also mach richtig so einen sauren Riesling. Der hat gut geknallt und tat wahrscheinlich Kopfweh. Da war ich noch zu jung, ich durfte ihn zum Glück nicht probieren. Und als meine Familie aufgehört hat, selbst Wein zu machen und schlau gewesen war, alles zu verpachten, wird da jetzt guter Wein gemacht, auch in der Pfalz. Aber ich wollte wissen, können die da in Brandenburg Wein machen, so dass ich da in diesem Weinberg sitze und da war so eine kleine Gastronomie, wo da halt so, wie kennt man vielleicht wirklich von der Mosel oder aus Baden, mitten im Weinberg war wie so ein kleiner Weinkiosk, paar Bänke draußen, schön idyllisch gemacht, du guckst da oben drüber, kannst halt Weinprobe machen oder Wein probieren, es gibt ein paar Kleinigkeiten und da habe ich dann mich hingesetzt und habe Wein probiert. Und zwar, der erste war ein Sauvignon Blanc, quasi aus Brandenburg. Halt schon abgefahren, ne? Die haben zwar, das, ich darf das sagen, weil ich bin Pfälzer, ich habe auch einen lustigen Dialekt, die sagen nicht Blanc, sondern Blanc, Sauvignon Blanc, ne? Das fand ich sehr lustig. Und der hat geschmeckt, der war gut. Und dann habe ich noch einen Kernling getrunken. Es gibt so eine Rebsorte, auch der heißt Kerner. Und da gibt es so eine Abwandlung davon. Kernling, sehr, sehr fruchtig und sehr fast schon lieblich, aber im Positiven gemeint, super Sommerwein. Also ich habe da oben einfach Wein getrunken, konnte es kaum glauben und hatte Spaß. Also dieses Havelland nochmal. So ein Obst- und Weinland gleichzeitig ist und das halt, diese ne, du denkst ja, die sind da im Wasser, das waren wahrscheinlich früher alles Fischer. Ne? War aber nicht so. Natürlich haben die auch mal einen Fisch da aus dem Wasser geholt, aber das ist eine Obstregion und das merkst du halt dann auch, wenn du da durchfährst, habe ich schon gesagt, mit dem Fahrrad oder weiterfährst. Ich bin dann gelandet an einem Ort, der war sehr lustig, es war ein Obsthof. Ne? Grüße an den Obsthof Lindicke. Da kam ich an einem Tag irgendwie an, da hatten die, glaube ich, frei. Ne, es sind ja sowieso Bauern und Landwirtschaft und ich war glaube ich Montag und dann war irgendwie hatten die den Hof zu und ich fahr da drauf, ne? Und dann, da waren die aber, ne, und dann kommt so ein langer Typ dahin und dann, ne, guckst du so in die Gesichter und so, ah ja, wir haben heute einen freien Tag, aber komm halt mal her. So, sehr, sehr nett. Und da habe ich dann am nächsten Tag, nachdem ich richtigen Wein getrunken habe, Traubenwein, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Obstwein probiert, da auf dem Hof. Sie haben ganz normale Säfte, irgendwie so, ne, Obsthof, und die machen halt in Obst und Saft. Und da gab es Rhabarberwein und Sauerkirschwein.
Wein.
Also das Wein, also wirklich als Obst. Mir sagt noch Erdbeerwein was, weißt du? Also in der Pfalz war immer so, aus Obst Wein machen, das hat irgendwie, ne, das sind so Sachen, das macht man einfach nicht, ne? Mhm. Ist aber halt auch wieder ein bisschen sturköpfig, wie wir manchmal in der Pfalz oder vielleicht in anderen Regionen sind. Ich konnte es auch wenig so glauben, dass das was kann, und wurde dann doch eines Besseren belehrt. Also ich habe zum Beispiel, und das war, ne, sonnig warm, und dann einen Rhabarberwein, der halt so eiskalt ist, das hat schon, das war schon Disco im Mund, ne? Dann hat es schon so ein bisschen geknallt, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen gefährlich, weil es schmeckt dann so ein bisschen wie so ein Frühstückssaft, weißt du, da musst du so ein bisschen aufpassen, dass du nicht denkst, oh, so ein Rhabarberweinchen irgendwie zum Croissant dazu, und dann ist der Tag gelaufen. Oder die anderen, die hier so dann auch eine Kirsche dann auch nochmal im Fass, ne, quasi in so einem Barrique-Fass oder so ausgebaut, das hatte auch so eine besondere Note. Also das war ein neues Geschmackserlebnis, und ich habe das so für mich ausprobiert, so, also so Rhabarberwein mit Gin habe ich mal gemixt.
Hast du, bitte? Gut, du hast das, Alter.
Ja.
Was war das denn für eine,
ja,
Tour?
Jetzt nicht,
also
da auf
so
dem Hof.
Entgleitet ihr die Geschichte aber, mein Freund.
Nein. Es war jetzt kein Saufgelage, sondern es war einfach konnoisseurmäßig, muss man ja die Geschmacksknospen ja neue Sachen, ja, genau, erleben lassen.
Alles im Dienste der Wissenschaft, Alter, schon klar.
Alles im Dienste der Wissenschaft und natürlich auch in der Verständigung unterschiedlicher Welten. Also natürlich musst du mal einen Rhabarberwein mit einem Gin zusammenbringen. Die müssen sich auch kennenlernen.
Ja, aber, ne?
Ja. Am besten auf meiner Zunge.
Ja, ich wollte auch gerade das sagen.
Ich glaube, das Zeug, ich habe so eine Kiste, dann so ein paar
mitgenommen. Ja, klar, jetzt kommt so Info nach Info. Also eigentlich habe ich den Laden gekauft. Weißt du, was ich gerade trinke? Weißt du, so, ist, wenn man es in der Flasche ist, mixt, geht es schneller. Weißt du, so. Also,
ja. Ja, Grüße an den Obsthof Lindeke, der heißt jetzt Obsthof Dietz, ihr wisst noch nicht. Ja. Ich übernehme das Ding jetzt. Und und man kann es toll mixen, also für Cocktails. Also das war halt, das war sehr nett da. Das waren halt auch nochmal ganz neue Formen. Weißt du, ich bin irgendwie mitten in Deutschland, erlebe Getränke, die ich nie für wahr gehalten. Also ich hätte mir nie vorstellen können, dass es die so gibt und dass die dann auch schmecken. Und das war echt schön da, also so rund um Werder an der Havel. Und ich hatte dann noch, es gibt ja so manchmal, wie diese Kirche da vorhin in Briest, so diese Airbnb-Nummer, hatte ich noch so einen Liebling, wo ich noch übernachtet habe. Da will ich kurz noch drauf hinweisen. Also ich habe da in Werder an der Havel auch gepennt, und zwar im Hotel Rittmann. Ja, tatsächlich.
Wirklich? Weltklasse, Alter. Weltklasse. Ja.
So, pass auf. Hotel Rittmeister. Wie kam ich drauf auf Hotel Rittmeister? Die machen eigenes Bier.
Natürlich.
Das war,
ja, klar.
Ne, so, ich habe mich an einem Tag, habe ich Wein probiert. Am nächsten Tag habe ich Obstwein probiert. Und dann,
hast du mit Gin gemischt?
Selbst. Nein, ich habe natürlich Bier nicht mit Gin gemischt, aber die haben halt saisonal, haben die auch, brauen die verschiedene Biere da. Deshalb muss ich es empfehlen, weil die Kombi einfach so gut ist. Man kann dort super schlafen, auch so an einem See. Ne, hast so ein süßes Zimmer gehabt mit so einem kleinen Garten, und haben auch einen Steg am See, und dann sitzt du halt da abends. Ich war da ganz allein. Ich war allein unterwegs und saß da abends am See und war allein, hatte wieder so einen Haubentaucher, so eine Ente da, die mich angeguckt hat. Ich weiß nicht, ob es die gleiche war von ein paar Tagen vorher, wo ich an der Havel Kanu gefahren bin. Auf jeden Fall saß da wieder so eine Ente, guckte mich an. Ich sah, wie so das ist toll. Abends, das ist wirklich auch ein tolles Bild, wenn du da abends an diesem See sitzt, die Tiere der Nacht pfeifen ihre Songs, kreischen. Ich weiß nicht, ob die schon irgendwie so brunftmäßig unterwegs sind, aber es ist Frühling ja eigentlich schon. Und dann kommen auf einmal so im Sonnenuntergang so zwei Gänse angeflogen, drehen so eine Warteschleife über diesen See, fliegen da einmal ein bisschen weiter weg und dann siehst du, wie die zwei so nebeneinander so im Sturzflug fast so Richtung See und dann so auf dem See landen. Mit so einer, weißt du, so. Und dann gibt es so eine, diese Bremsstreifen auf dem Wasser, die dann so wieder zusammenfließen. Mhm. So saß ich da abends und beobachtete irgendwie Tiere, Vögel, war ganz glücklich. Vielleicht auch ein bisschen, weil ich vorher dieses selbstgebraute Bier probiert hatte. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, was ich vorhin gesagt habe, überall da im Havelland, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, es gibt tolle Biergärten, es gibt tolle Cafés, gastronomisch einfach tipptopp, ne? Und für jeden was dabei. Ob du jetzt, wie gesagt, das war jetzt überraschend, ob du jetzt einen Wein trinken möchtest oder Bier, du kriegst es von da, von vor Ort und dazu halt, ja, gibt es dann halt das Wildschwein da aus dem Wald und den Apfel von da. Das fand ich toll. Die Kombi finde ich immer super. Wenn das Essen und die Leute dann auch sich freuen, dass sie halt das Essen von da halt dann toll präsentieren. Spargelzeit, wie gesagt, man merkt vielleicht ein bisschen, ich habe es mir da gut gehen lassen.
Gering, ja. Nee, also das merkt man so ein bisschen. Ja, nee, aber nein, also diese Brauereisache, um das nochmal klar zu zerren, ich war ja auch in Franken unterwegs letztes Jahr und habe das da ja auch schätzen gelernt. Du weißt ja, dass ich jetzt kein Bierexperte bin, aber es ist was anderes, wenn du halt aus kleineren Privatbrauereien was trinkst, was von da kommt und so, das hat halt schon, das hat ein anderes Gewicht, ne, im positivsten Sinne. Und ich halte jetzt einfach nur fest, dass das, was ich jetzt am reizvollsten finde, ist, dass es, dass der rote Faden die Natur ist, an der du immer wieder ankommst, an der du immer wieder losziehst, sei es jetzt mit dem Boot, mit dem Fahrrad, was auch immer, du sitzt abends am Ufer und hast auch die Chance, der relativ nahe zu kommen, ohne jetzt irgendwie horrende Summen hinzulegen, sondern du bist einfach ganz bodenständig in der Natur unterwegs und hast halt immer so kleine Spitzen, die du ausbrichst, entweder sei es jetzt da, der Gegend und der Kultur nahe zu kommen oder halt wirklich dann auch so Sachen, die du nicht erwartet hast, also das ist sowohl spannend als auch, wie nennt man das, naja, so man gewinnt eine gewisse Ausgeglichenheit, glaube ich. Du warst ja auch fürchterlich gut gelaunt, als du zurückgekommen bist. Ich weiß noch, wir haben telefoniert und du warst irgendwie im Auto und bist zurückgefahren. Und ich so, Alter, was ist denn los? Und so, ja, es war so super und irgendwie, also es hat dir halt so ein, ja, es gibt einem halt einen Schub, ne? So gerade so, vielleicht sogar als Stadtmensch oder was auch immer und dann so ein bisschen Einsamkeit, aber in wohldosierten Mengen und dann so eine Natur. Also das erklärt mir so ein bisschen deinen Zustand danach. Ja.
Das ist einfach eine Region, ein Ort, da gerade an der Havel, wo du auf der einen Seite eine Infrastruktur hast, wo du, wenn du möchtest, dir es ganz leicht gut gehen lassen kannst, aber du kannst gleichzeitig viel entdecken. Ne? Und du kommst, wenn du mit dem Fahrrad da einfach die Straße weiterfährst und so kam ich auch zu diesem Rittmeister, zu diesem Hotel und Brauerei und auch Biergarten, ne? An der Brandenburgischen Bierstraße und wenn du dann diese Orte entdeckst, plus, dass es dort, finde ich, das Preis-Leistungs-Verhältnis, ne? Also es gibt ja einfach Orte, wo man weiß, keine Ahnung, wenn man nach Paris fährt, ist immer gut, ein paar Scheinchen mehr einzustecken, ne? Oder die Kreditkarte mitzunehmen und erst danach drauf zu gucken, weil es einfach teurer ist. Und dort hast du so ein bisschen in der Hand. Also es gibt für jedes, so wie du drauf bist oder unterwegs bist, ne? Keine Ahnung. Die Kirche da zum Übernachten da in Briest, die war, wenn du mit ein paar Leuten hinfährst und nimmst das zum Beispiel als Ausgangsort, wo du von da überall hinkommst, ist das super günstig, aber du hast halt auch tolle Landgasthöfe und Hotels da in der Region, die vielleicht dann ein bisschen mehr kosten, aber du hast ein tolles Frühstück dazu. Also was ich sagen möchte, es ist sehr variabel und es passt sich den Leuten an, wie sie da reisen. Aber vor allem ist es natürlich dieses Draußensein dort. Das ist so der große Bonus vom Havelland.
Ja, man darf ja auch nie vergessen, wenn du da mit dem Zelt unterwegs bist und mit dem Fahrrad, dann sparst du richtig Kohle. Und wenn du dir ein Hausboot mietest für eine Woche, dann ist das auch nochmal eine andere Preisdimension, weil dann wird es auch nicht zwingend teurer, es sei denn, du nimmst das absolut pornöse Wahnsinnshausboot oder so. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das gut lenken kann. Und gerade wenn man viel Platz hat und viel Natur, kann man wirklich auch echt kohlemäßig low unterwegs sein. Also kann ich mir zumindest vorstellen. Aber Meisterlampe, du hast jetzt am Anfang eine große Ankündigung gemacht, die mir bisher schuldig geblieben ist. Und da wir jetzt so langsam uns dem Ende nähern, deiner kulinarischen Reise, die mich irgendwie stocksauer macht, weil ich nicht dabei war. Was ist denn jetzt mit der Luft? Du hast irgendwie gesagt, wir gehen in die Luft oder sowas. Also,
hätte ich jetzt fast vergessen. Natürlich, wir gehen am Schluss nochmal in die Luft. Und das ist ja auch wieder so das Ding. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, Fontane war da, Albert Einstein. Ja. Ne, da habe ich ja schon mal große Namen getroppt. Aber was dort ist, was sagt dir der Name Lilienthal?
Oh, ich kann mal sowas nur scheitern. Du weißt, ich kann das nicht.
Otto Lilienthal. Ja, okay. Da war ich. Wer war Otto Lilienthal? Wer war das? Okay, ich will dir nicht zuhören beim Scheitern. Ich sag's dir einfach. Otto Lilienthal war einer der ersten Menschen, wenn nicht der erste Mensch, der sich ein Fluggerät gebaut hat und damit ein paar Meter geflogen ist.
Okay.
Und dieser Typ ist eigentlich so in MacPom geboren, aber hat dort in einem kleinen Ort, und zwar in Derwitz, in der Nähe von Werder an der Havel, quasi seinen ersten Flug gemacht. Der Typ ist damals irgendwann mit dem Zug da vorbeigekommen aus Berlin und der hat ganz viele Sachen gebaut, war Ingenieur und hin und her und hat eigentlich eine Rampe gesucht, wo er sein Fluggerät mal ausprobieren kann. Und das war halt auch da an der Havel. Und da gibt es in diesem kleinen Ort Derwitz, gibt es so ein kleines Museum, super süß, wirklich so ein klitzekleines Luftfahrtmuseum, muss man sagen, das Lilienthal-Museum. Und das hat total Spaß gemacht. Dann gibt es auch noch ein kleines Lilienthal-Denkmal mitten in der Prärie, genau da an dieser Rampe, wo der erste Mensch, also Otto Lilienthal, mit diesem Gerät ein paar Meter geflogen ist. Du lebst halt so am Schluss nochmal wirklich Fluggeschichte und weißt, die Menschen, die von A nach B fliegen, können das nur, weil Otto Lilienthal dort zum ersten Mal abgehoben ist und aus der Konstruktion sich quasi das Fliegen mit weiterentwickelt hat. Und das gibt's da halt auch noch. So, pum.
Ja. Danke, ja. Ja, ich sehe ja, der jetzt, wo du sagst, das ist, glaube ich, der Typ, da gibt es so alte Bilder, wo wirklich so ein Typ mit so, das sieht so ein bisschen wie ein Witz aus, mit so überdimensionalen Flügeln irgendwo steht und versucht halt abzuheben. Ne? Also das war ganz...
Das ist genau da.
Okay. Ach, ja. Okay, alles klar. Okay, ja. Na gut.
Also von daher, das kann man auch miterleben, das habe ich ja auch noch gesehen, wusste ich auch nicht. Ne? Aber da kann man auch schön mit angeben. Ich stand da, wo der erste Mensch geflogen ist. So. Angeberreisen mit Reisen.
Ja. Vielen Dank. Ich habe tatsächlich wieder was Neues entdeckt und ich habe es ja gerade schon gesagt, deshalb spare ich mir das jetzt, also diese Zusammenfassung dessen, dass, ja, also es ist wirklich spannend. Also es ist diese Naturnähe, die mich immer zieht, plus die kleinen Exkurse, die man machen kann und schlemmen und entdecken. Also klingt fantastisch. Und dann halt auch noch bizarrerweise auch relativ leicht zu erreichen und dann natürlich auch völlig vielseitig zu bereisen. Und das ist schön. Das ist schön. Ja, dann vielen Dank nochmal, Michi, dass du uns da mitgenommen hast.
Sehr gerne, sehr gerne.
Ich würde am Ende nochmal sagen, du packst einfach die besten Bilder und Videos deiner Erlebnisse auf unsere Social-Media-Kanäle in unseren Blog, also Instagram, Facebook und auch unsere Website.
Aye, aye, Sir.
Ja, das ist ja wohl das Mindeste, was du jetzt noch machen kannst, nachdem du uns hier einen vorgeschwärmt hast von einem schönen Wochenende. Und ich sage nochmal kurz einen Gruß nach Hamburg zu unseren Freunden von GeoSaison, Freundinnen und Freunde von GeoSaison, unser Partnerheft sozusagen. Da haben wir auf der letzten Seite unsere beliebte Kolumne, den Stimmwechsel, wo wir pointierte Reiseanekdoten von uns preisgeben, nochmal in schriftlicher Form. Hat Riesenspaß, ja, das zu schreiben.
Und ja, vor allem, es geht meistens sind wir irgendwie gescheitert. Das sind ja schöne Geschichten. Ja.
Vielleicht kommt ja irgendwas mit Stand-Up-Paddling irgendwann dazu, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das neue Heft gerade draußen von GeoSaison. Und das Besondere an dem Heft ist, dass die dreiteilige Deutschland-Serie in GeoSaison startet. Die sich dreht ums Wasser, um die Berge und den Wald. Also rein ins Wasser, rauf auf den Berg, raus in den Wald. Und das ist alles Teil einer großen Aktion, die heißt Heimvorteil. Und dieses Mal gibt's halt in dem Heft das Beste am Wasser. 33 Tipps für Nordsee, Ostsee und Badeseen und so. Und das ist natürlich wieder bildmäßig extrem stark. Das können wir zeichnen Bilder mit den Worten. GeoSaison lichtet sie ab sozusagen und das klingt ja immer wieder schön. Die haben ein großes Bildego da in der Redaktion, wenn ich das mal voller Respekt sagen darf und das auch zu Recht. Und ansonsten gibt es auch ein sehr, sehr spannendes Stück, sehr, sehr spannender Artikel, Abschnitt in dem Heft über die Zukunft des Reisens. Also näher, sanfter, smarter, Urlaubszeit nach Corona.
Sehr gut, ja.
Finde ich auch gut, wollen wir mal gucken, wie es so wird. Ne? Kann man sich auch nochmal in Ruhe drüber unterhalten, glaube ich, was jetzt so alles passieren wird. Also wir zeichnen diese Folge ja gerade im Sommer 2021 auf. Sehr spannende Zeit, was jetzt reisemäßig passieren wird, machen wir uns auch viele Gedanken drüber. Und zudem geht es noch nach Dänemark und ins schottische Nirgendwo. Da werde ich natürlich sofort melancholisch, mindestens so melancholisch wie Michi da gerade am Wasser. Das sei kurz gesagt. Ansonsten nochmal vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an dich, Michael, dass du dir das angetan hast, diese fürchterlichen paar Tage, die wir wirklich jetzt reinlaufen lassen.
It's a dirty job, but somebody just gotta do it. Und ich opfer mich ja gerne. Ich bin ja da gerne für euch da.
Du gibst und gibst und gibst.
Willkommen in meinem Leben. Ja,
ich nehme jetzt was, nämlich eine Auszeit von dir, also für die 2 Wochen, bis die nächste Folge kommt. Und sage nochmal vielen Dank an alle Menschen da draußen. Passt auf euch auf. Hört uns gern. Wenn ihr uns super findet, gebt uns gerne Sterne bei iTunes. Ihr könnt uns auch abonnieren bei Spotify, was auch immer. Diskutiert mit uns, liked uns bei Social Media. Wir würden uns freuen. Lasst uns auch gerne wissen, was ihr denkt. Das ist schön. Unsere Reisen-Reisen-Community wächst, gerade in Social Media und auf unserem Blog. Gute Reise. Bis zum nächsten Mal und bis bald. Adios.
Tschüss, macht's gut.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.